Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um vier Finger, aber nicht um ein Halleluja. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, was lachst du denn über meine kleine Anmoderation?
Ich überlege mir vorher immer, wie du anfangen könntest. Und darauf bin ich jetzt nicht gekommen.
Na klar, ich kann es ja mal transparent machen. Ich habe überlegt, vier Finger, Moment mal, das ist doch nicht das Gehirn und vier Finger, ist doch nur das Gehirn und der. Aber dann dachte ich, komm, das ist so egozentrisch. Dann mach doch lieber die Anlehnung an vier Fäuste für ein Halleluja, oder?
Ja, und die Älteren unter uns, die den Film kennen, ja, werden das honoriert haben.
Das hoffe ich. Ist ein wirklich interessanter Klamauk-Rabauken-Film, kann man nur empfehlen. Mhm. Aber die Frage ist, kann man auch eine Vier-Finger-Furche, denn um die soll es gehen, kann man auch eine Vier-Finger-Furche empfehlen? Immerhin hast du ja eine. Oder hast du zwei?
Nein, ich habe eine. Ich habe eine in der linken Hand, Innenfläche. Mhm. Und daraus ergab sich eine ganz putzige Szene, ist aber schon länger her, im Medizinstudium. Also wir reden ja im Detail darüber. Also Vier-Finger-Furchen findet man bei Affen und man findet sie bei bestimmten genetischen Veränderungen oder Defekten, je nachdem, wie man es formulieren will. Und man findet sie aber eben auch bei Leuten, die weder Affen sind, noch irgendeine genetische Veränderung haben, wie zum Beispiel bei mir.
Also haarlose Primaten wie du, haben sie manchmal?
Ja.
Also es kann, muss aber keine genetische Veränderung
so
anzeigen.
Ist
das
genau
richtig?
Ja, das Interessante ist die Tatsache, dass tatsächlich bei 4%, die Zahl ist mir wirklich in Erinnerung, weil das ein traumatisches Erlebnis war, bei 4% aller in Anführungsstrichen normalen Leute tritt sie eben auch auf, diese Vier-Finger-Furche. Und das war sehr lustig. Wir hatten ein genetisches Praktikum im Studium in Tübingen. Und dann sind wir eben Erbgänge durchgegangen und dann kamen wir auf diese Vier-Finger-Furche.
Was seid ihr durchgegangen?
Erbgänge.
Ein Erbgang, habe ich gedacht, ist, wenn du aus einem Adelsgeschlecht Deutschlands kommst und es gibt so einen langen Gang mit ganz vielen Besitztümern deiner Familie, so Gold, Geschmeide, Ölgemälde und so. Wenn dein Vater dann mit dir durchgeht und sagt, eines Tages, mein Junge, wird das alles hier dir gehören.
Ja, Moment. Das ist die eine Seite dieser Medaille. Das ist dieser goldene Erbgang.
Okay.
Aber was du ja auch mitbekommst, wenn dein Vater mit dir da durchgeht und all diese Cousinen und Cousins-Ehen erklärt, das ist dann der genetische Erbgang.
Okay.
Und das ist dann der Preis, den du für den goldenen Erbgang zahlen musst. Okay. Wenn zu viele Verwandten-Ehen dabei sind, dann hast du ganz andere Probleme als eine Vier-Finger-Furche.
Viel Geschmeide, wenig Gedenke.
Genau, das ist dann der Preis. Nein, und wir sprechen eben von einem Erbgang, wenn wir von Genen sprechen. Und das war eben Teil dieses Biologiepraktikums. Und dann tauchte eben die Vier-Finger-Furche auf. Und dann tauchte die Aussage auf, dass die, keiner weiß warum, bei 4% aller Leute, jedem 25. eben einfach so auftritt. Und dann meinte er, dann guckte in den Saal und meinte, eigentlich müsste hier einer oder zwei unter ihnen sein. Gucken Sie doch mal. Dann guckten wir alle auf unsere Handinnenflächen. Ich erschrak mich fürchterlich.
Also die Pointe, dass es nicht schlimm sein muss, haben wir jetzt ja Gott sei Dank schon gebracht. Aber vielleicht sollten wir jetzt einfach zum Mitmachen für alle, die jetzt Podcast hören und eine Hand mindestens frei haben, kurz mal erklären, wie man überhaupt feststellt, ob man eine hat oder nicht. Also ich habe mich vorhin, als du es mir geschickt hast, habe ich erstmal, Gott sei Dank ja mit Anleitung, habe ich das erstmal gemacht. Also man schaut auf eine seiner Handflächen, richtig?
Ja, oder gleichzeitig auf beide, wenn man näher in der Freie hat.
Ja, und dann
Innenflächen.
Innenfläche natürlich, und dann klappt man sozusagen die Finger nach vorne zu sich. So.
Sodass man aber den Handteller, wie wir sagen, den Handteller noch sehen kann.
Genau.
Also man dann beugt sozusagen die Finger gestreckt.
Ja.
Beugt man sie nach vorne, nach innen.
Und dann ungefähr in der Mitte der Handfläche, so diagonal, gibt es entweder eine oder zwei Linien. Ich habe sozusagen zwei Furchen oder zwei Falten. Eine geht eben von links oben los und geht ungefähr bis in die Mitte etwas drüber. Mhm. Und die andere beginnt links von der Mitte und geht nach rechts außen. Und du hast aber eine quasi geschlossene Linie, so als hätte man dir mit einem Brotmesser da sozusagen eine kleine Furche gemacht.
Genau, also ich habe auf der rechten Hand habe ich genau die von dir beschriebenen Linien, die aufeinander zugehen und dann aber einander ausweichen, die sich nicht verbinden.
Ja.
In der Mitte ist so eine ganz kleine Falte, die die verbindet. Die Hauptlinien laufen eben dann letztlich nicht aufeinander zu.
Ja.
Und in der linken Hand, im linken Handteller, habe ich eben eine schöne durchgezogene Linie, die parallel zu den Wurzeln der Finger, parallel direkt mitten über den Handteller läuft, von rechts nach links. Und wenn ich die Hand beuge, ist es eine durchgezogene Linie. Und die nannte man früher Affenfurche. Und jetzt nennt man sie Vier-Finger-Furche.
Haben Affen die immer?
Viele Affen haben die.
Viele
Affen. Okay. Viele Affen und andere Tiere, andere Primaten, aber auch andere Tiere, die keine Primaten sind, angeblich, die sozusagen Greifhände haben.
Ja.
Haben die auch. Hm? Anders gesagt, wenn du die Finger ganz massiv beugst in den Handteller hinein, dann liegen die Fingerspitzen genau dieser Vier-Finger-Furche auf.
Hm.
Und das ist jetzt eine Vierfingerfurche. Das wusste ich natürlich auch nicht vor dem Biologiepraktikum. Und dann guckte ich auf meine Hände und dann sah ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Vierfingerfurche, bewusst.
Ja.
Dann dachte ich, ich will mich jetzt nicht exponieren und legte dann die Handfläche auf den Tisch, sodass nur noch der Handrücken sichtbar war. Aber mein netter, aufmerksamer Nachbar und Freund meinte, sag mal, das war doch, zeig doch mal eben. Und dann... Gott. Und dann hielt er meine Hand hoch. Also ich war noch dran an der Hand, aber er hielt dann meine Hand hoch und dann...
Was für ein netter Zeitgenosse.
Unglaublich. Dann war ich der Einzige im Raum mit einer Vierfingerfurche.
Und wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, dass es harmlos ist oder hast du da noch gedacht, oh Gott, ich habe einen Gendefekt?
Nein. Das war vorher schon so erklärt worden. Also die wollten uns da nicht bloßstellen und dann Gott hinterher kommt die Pointe, haha, ist gar nicht schlimm. Nein, das wussten wir schon, aber es war trotzdem ein bisschen komisch. Aber das ist natürlich auch wiederum schön, weil ich kann anhand dessen erklären, was die sein kann, auf Partys, überall, immer wieder. Mhm. Und ich habe natürlich schon ganz viele Vierfingerfurchen entdeckt. Und ich achte natürlich auch drauf, wenn ich irgendwelchen Leuten gegenüber sitze, die ich nicht kenne oder nicht kannte. Und dann habe ich immer eine Pointe. Bei jedem 25. habe ich dann eine Pointe, auf die ich ihn oder sie aufmerksam machen kann. Und es ist schon nett.
Ja, hat es dir im Leben auch beim Flirten geholfen? Weil du kannst ja dann immerhin sagen, sie sind aber etwas ganz Besonderes.
Nee, es hat mir Flirtversuche ermöglicht, aber nicht erfolgreich.
Okay. Ja, aber nicht erfolgreich, okay, ich verstehe.
Letztlich dann doch nicht.
Ja.
Und man dringt dann doch zu stark ein in die genetische, das ist dann doch
ja, das viel. Ist, spätestens bei dem Satz haben sie auch sehr viele Cousinen-Ehen unter ihren Vorfahren. Ist dann auch meistens, ist dann einfach der Schachzug auch nicht so clever gewesen.
Ne? Nee, das ist ganz, ganz unclever, ehrlich gesagt. Sie jetzt, kommen aus einem edlen Hause, das ist schön, aber...
Aber dass sie so schwachsinnig sind und auch noch Bluter, also das ist... Jetzt lass uns mal, welche genetischen Defekte könnten sich denn dahinter verbergen? Ich meine, die Leute, die unseren Podcast hören, wenn die bisher nichts Schlimmes bemerkt haben und jetzt eine Furche entdecken, werden ja wahrscheinlich nicht darunter leiden. Was könnte das anzeigen, grundsätzlich?
Also es ist interessanterweise so, dass bei Trisomien, also eine Trisomie ist, dass ein ganzes Chromosom, wir haben Chromosomen ja paarweise, und dass eines dieser Chromosomen tatsächlich bei einer Teilung so falsch geteilt wurde, dass es dreifach vorliegt statt zweifach. Deswegen eine Trisomie. Mhm. Und es gibt eine ganze Menge von Trisomien. Also die bekannteste Trisomie, die Trisomie 21, das ist das Down-Syndrom. Mhm. Und dann gibt es einige weitere Trisomien, also Trisomie 18 oder 8 oder 16 oder 13. Mhm. Es gibt vermutlich noch viel mehr, die dann aber gar nicht überleben, die wir dann also gar nicht sehen, die gar nicht sozusagen so weit kommen, dass wir sie bemerken können.
Ah, also die Embryonen oder die Föten, die diese Trisomie entwickeln, werden dann gar nicht geboren, weil die Schädigungen zu groß sind, das meinst du?
Oder sie sterben so früh ab, dass sie gar nicht als Schwangerschaft bemerkt werden, das könnte auch sein.
Verstehe, ja.
Und bei diesen Trisomien, wie eben zum Beispiel der Trisomie 21, ist es so, dass tatsächlich 75%, ich weiß nicht, ob die Zahlen immer zuverlässig sind, aber 75% heißt es, haben dann tatsächlich eine Vierfingerfurche an einer oder an beiden Händen. Mhm. Also so rum wird ein Schuh draus, das heißt nicht alle haben sie, aber sehr viele haben sie. Und es gibt noch einige ganz seltene genetische Krankheiten, die eben auch diese Vierfingerfurche haben.
Und die wären?
Das sind ganz seltene Krankheiten. Ich hatte noch nie von denen gehört und ich habe sie mir jetzt auch nicht aufgeschrieben.
Aber komm, damit hast du jetzt, mit der Frage musst du doch aber gerechnet haben.
Ja, aber mit der Antwort musstest du jetzt auch rechnen. Also das sind dann, eine Krankheit habe ich in Erinnerung, die wurde bisher 100 Mal weltweit überhaupt registriert, diagnostiziert, bemerkt. Das sind natürlich schon sehr, sehr kleine Mengen. Das sind dann sogenannte Orphan Diseases, also Waisenkrankheiten, weil sie durch die sehr, sehr geringe Zahl eben auch nicht ausreichend beforscht werden. Sehr unbefriedigend natürlich für die Betroffenen. Aber
extrem, extrem, weil sie nicht erforscht werden. Medikamente werden dafür nicht entwickelt.
Ja,
also das ist ein großes Problem. Ja, genau.
Ist es. Genau. Und insofern ist diese Vierfingerfurche tatsächlich ein Indikator für diese Krankheiten. Aber eigentlich ist sie ein Indikator für gar nichts, weil die allergrößte Mehrheit derjenigen, die sie haben, sind eben einfach Leute ohne jede genetische Veränderung. Und auch nicht mit einer versteckten, weil das hat man untersucht. Einfach ohne genetische Veränderung. Warum auch immer.
Ja, und manchmal sind es besonders geniale Leute, wie in deinem Fall zum Beispiel. Vielleicht hängst du auch damit zusammen.
Ja. Jetzt gibt's aber das Problem, man muss wissen, wie man mit dieser Vierfingerfurche umgeht. Also nicht als Mensch. Man nimmt sie zur Kenntnis und freut sich.
Okay, ich wollte gerade sagen, hast du besondere Schwierigkeiten, irgendwie Dinge zu greifen dadurch oder so? Nein, im Gegenteil, oder?
Ich musste mich dann schon schlau machen zu meiner eigenen Beruhigung. Ob das wirklich gar nichts bedeutet oder ob das vielleicht so eine Art Mosaik ist. Es gibt ja auch genetische Veränderungen, die eben nicht in allen Zellen stattfinden, sondern nur in einem Teil der Zellen. Also das sind sogenannte Mosaike.
Ja, wie auch immer. Hast du jetzt Angst, dass ich nachfrage? Erklär doch mal genau. Ja, Pech gehabt. Erklär doch mal genau. Also wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, also du kannst ja eine Veränderung haben in einem frühen Stadium deiner Entwicklung. Ja. Als Einzeller, sagen wir mal. Und dann ist diese Veränderung in allen deinen Körperzellen, vom Scheitel bis zur Sohle, von der Haarwurzel bis zum irgendwas, nachweisbar.
In der ersten Zelle, wenn die sich dann teilt, dann ist das überall drin. Ja.
So. Hm? Jetzt kann es aber auch sein, dass das eben erst in einer späteren Phase passiert, wo du schon 64 Zellen hast. Und es passiert nur in einer. Und dann ist das eben ein Mosaik, weil es nur in einem Teil deiner Zellen auftritt.
Okay.
So, und da musste ich jetzt erstmal auf der sicheren Seite sein. Es interessierte mich.
Wäre aber doch auch nicht schlimm, oder? Wenn du jetzt eine mutierte Hand hättest, vielleicht wäre das ja ein, also eine Mutation kann ja auch positiv sein. Das weißt du ja. Evolution findet ja durch Mutation statt. Stell dir mal vor, das hätte gleichzeitig bewiesen, dass du auch immun bist gegen, sagen wir, Krebs oder doppelt so viele neuronale Verbindungen hast oder.
Ja, aber das Bizarre bei unserer Geschichte ist ja, wir haben eine Veränderung, die du sehen kannst in der Hand. Und wir haben nicht den Hauch einer Ahnung, wieso in drei Herrgottsnamen macht sich eine genetische Veränderung oder eine, was ja viel spannender ist, nicht eine genetische Veränderung, sondern wieso macht sich eine ganze Gruppe von genetischen Veränderungen, also verschiedene Trisomien, aber auch andere genetische Veränderungen, so häufig, so überzufällig häufig bemerkbar durch eine Vierfingerfurche. Der Zusammenhang ist völlig unklar.
Das stimmt. Das stimmt, weil man ja normalerweise denken würde, okay, wenn ein bestimmtes Gen oder ein bestimmtes Chromosom verantwortlich ist für eine bestimmte Art von, sagen wir mal, Behinderung und gleichzeitig ist dieses Chromosom auch verantwortlich für Hautstruktur auf der Hand, dann würde es klar sein. Aber das kann ja in diesem Fall überhaupt gar nicht sein. Ja, weil es so unterschiedliche Chromosomen sind, die betroffen sind.
Weil es unterschiedliche Chromosomen sind oder vielleicht eben gar nicht ganze Chromosomen, sondern nur Chromosomabschnitte und dann eben in vielen Fällen eben gar keine Chromosomenveränderung und dann auch noch nicht eine hundertprozentige Penetranz, also nicht eine hundertprozentige Ausprägung, sondern nur eine Teilausprägung. Warum haben ungefähr 75% der Menschen mit Trisomie 21 diese Veränderung, aber 25% nicht? Und warum haben 4% aller Menschen ohne diese genetischen Veränderungen, vielleicht haben wir eine ganz versteckte andere genetische Veränderung, die keinerlei Relevanz hat oder eine positive Relevanz oder wie auch immer. Wieso 4% und nicht 100?
Das ist ja überhaupt das Lustige. Du sagst, ne, eine genetische Veränderung, da wir alle wirklich einzigartige genetische Kombinationen sind und nie genau wissen, was auch beim Replizieren passiert. Da gibt es ja auch noch diese großen Bereiche, die man früher immer Junk-DNA genannt hat. Also DNA, wo man davon ausging, die hat gar keine Erbinformationen. Mittlerweile sagt man, irgendeine Funktion muss das aber haben. Also wir wissen eine ganze Menge ja eigentlich nicht.
Oh ja, wir wissen eine ganz, ganz große Menge nicht. Und dass ich mich so vorsichtig ausdrücke und immer von genetischen Veränderungen spreche, hat ein bisschen damit zu tun, also früher hätte man dann Down-Syndrom gesagt oder noch andere Begriffe.
Ja.
Aber es ist so ein bisschen ja nicht ganz falsch, wenn man sagt, also es ist eine Einschränkung, ja. Es ist wohl auch eine Behinderung, ja. Aber es ist natürlich so, dass du einfach Menschen hast, die glückliche Menschen sind. Und das ist von der Formulierung her, da finde ich, da bin ich jetzt wirklich mal sensibel von der Formulierung her, weil ich habe mal einmal erlebt, wenn ich das sagen darf, ich habe mal einmal einen sehr deprimierten und zornigen Vater erlebt. Und zwar, das war schön, das war nicht schön, aber es war lehrreich. Das war in einer Vorlesung in der Kinderklinik und der hat dann eben seine Geschichte erzählt. Seine Geschichte bestand darin, dass sie bekam ein Kind, so. Und die wurden überredet zu einer vorgeburtlichen Diagnostik. Also jedenfalls stellten sie fest, dass das Kind eine Trisomie 21, ein Down-Syndrom hat. Und dann haben die Ärzte mit denen nur über die Modalitäten der Abtreibung gesprochen. Nicht über die Frage der Abtreibung, sondern über die Technik der Abtreibung. Also die setzten einfach voraus, dass sie natürlich dieses Kind würden abtreiben wollen. Und das ist natürlich falsch.
Ja, absolut.
Darüber kann man trefflich diskutieren. Es gibt die Möglichkeit, ein solches Kind abzutreiben. Aber es gibt nun wahrlich keine Verpflichtung, es zu tun. Und es gibt eben auch keine Selbstverständlichkeit, es zu tun. Und er hat dann betont, sie wollten das Kind, sie bekamen das Kind, sie haben das Kind. Er beschrieb, wie wichtig dieses Kind für sie ist, wie wohl alle Eltern es beschreiben würden, aber eben genauso wichtig wie ein Kind ohne eine solche genetische Veränderung. Und diese Geschichte, fand ich, machte einen sehr nachdenklich. Und dadurch, dass die Diagnostik immer besser wird, wird die Anzahl der Kinder, die mit Trisomie 21 auf die Welt kommen, immer, immer kleiner. Und jetzt ist im Katalog der gesetzlichen Krankenkassen ein Bluttest möglich. Das heißt, du kannst ohne jedes Risiko, ohne eine Biopsie, kannst du einfach einen Bluttest machen und feststellen, ob dein Kind eine Trisomie 21 und eine andere, es gibt noch weitere Trisomien, hat. Mhm. Dadurch ist aber der soziale Druck auf werdende Eltern immer weiter gewachsen. Im Sinne von, sie haben ein Kind mit Trisomie 21, das wäre doch nicht mehr nötig. Das muss man doch heute nicht mehr. Und diese Aussage ist hochproblematisch, also sie ist eigentlich falsch.
Na, ehrlich gesagt, also wo ist dann bei dieser Aussage, ich möchte eins ganz klar sagen, wenn Leute aus irgendwelchen Gründen sagen, sie fühlen sich nicht gewachsen einem Kind mit einer Behinderung, so dann, dann finde ich die Überlegung, ob sie es haben wollen oder nicht, finde ich legitim, das möchte ich sagen. Ich würde mich da jetzt nicht in die Belange von den Eltern so sehr einmischen wollen. Aber ansonsten würde ich sagen, erstmal, wenn man das, du hast gerade gesagt, der Druck der Gesellschaft oder dann auch vielleicht einzelner Individuen in der Gesellschaft wie der behandelnden Ärzte da oder so, wenn man den Eltern das dann so nahelegt oder sogar als selbstverständlich erachtet, ab wann ist denn eine Einschränkung, sage ich jetzt mal, wert, dass man sagt, na, den wollen sie eh nicht haben. Also wenn man jetzt getestet hätte, der Daniel Finger, der kriegt ganz schlimme Plattfüße und der wird auch, wenn er 8 ist, braucht er schon eine Brille, der sieht echt schlecht. Wollen sie so ein Kind wirklich haben? Ja, und dann mit Mitte 30 verliert er seine Haare. Also, wo ist die Grenze dazu, zu sagen, es ist kein Optim, in Anführungszeichen, um Gottes Willen, große Anführungszeichen, gar kein optimaler Körper oder Geist mehr, der da geboren wird. Das ist schon sehr schwierig.
Ja, und deine Beispiele gehen ja jetzt noch. Der kleine Daniel muss schon früh eine Brille kriegen und der verliert irgendwann seine Haare. Okay. Aber jetzt ist es so, dass der kleine Magnus taub auf die Welt kommt. Dann wird's natürlich, ne, und dann fangen Leute schon an, also man könnte ja auch ein gesundes Kind kriegen, was nicht taub ist.
Ja, pass auf, wir können es ja noch weiter treiben.
Bitte.
Also Magnus und Daniel in diesem Fall wären kerngesund, aber beide doch enorm hässlich. Da haben sich jetzt die optischen Gene einfach mal schlecht zusammengetan. Wollen sie es ihrem Kind wirklich so schwer machen? Also das, ich würde sagen, das sind Fälle für den Ethikrat.
Das sind hochproblematische Fälle. Und es wird nicht leichter oder es wird nur scheinbar leichter dadurch, dass es einem so leicht gemacht wird.
Ja.
Durch einen Bluttest bei Trisomie 21, Down-Syndrom, bei einem Bluttest wird es einem sehr leicht gemacht und das ändert aber nichts daran, dass die Entscheidung damit noch nicht gefällt ist. Also ich verurteile keine Eltern, die ein solches Kind abtreiben, aber ich verurteile Leute, die sozusagen die Forderung stellen,
die so tun,
das ist
als
doch
gäbe
nicht
es
mehr.
Keine Alternative.
Ja, genau. Ja. Die dann sagen, das muss doch nicht sein. Die verurteile ich schon. Und das war in diesem Fall, das ist jetzt einige Zeit her, aber es ist heute ja eben noch viel extremer. Eigentlich durch den sozialen Druck. Das war damals in der Klinik sehr eindrucksvoll, als der Vater uns erklärt hat, dass er genau diesen Tonfall empörend fand. Und da hatte er recht.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.